verdammt heiß. Wir haben 37 Grad und das einzig Positive daran ist, dass wir uns mit dieser Temperatur so langsam dem optimalen Sichtfeld einer VR-Brille nähern. Willkommen zu Folge 113 unseres VR-Podcasts. Ich darf euch ganz grüßen. Ihr merkt schon, wie heiß es ist. Ich darf euch ganz recht herzlich begrüßen.
Ja, schön.
Ich Hallo. Bin der Nanni. Mir gegenüber sitzt gleichsam bei 37 Grad der Hanni. Hallo.
Hallo. Ja, es ist wirklich warm, das stimmt. Wir mussten ja jetzt auch die Fenster schließen und den Ventilator ausschalten, weil wir ja den perfekten Sound hier generieren möchten. Ja, aber wir schaffen das irgendwie, würde ich sagen.
Wir schaffen die Stunde. Ja, also nochmal herzlich willkommen und wir starten direkt mit den Infos durch. Ich habe bewusst darauf Wert gelegt, dass wir trotz der Hitze positive und erfrischende Nachrichten haben. Anfangen werden wir mit Nvidia. Nvidia hat von sich lauten hören, dass sie doch von oder Informationen in der Pipeline hat, dass bombastische VR-Spiele kommen werden und damit die Zukunft von VR zumindest aus Nvidias Sicht gerettet ist.
Ja.
Glaubst nicht so richtig dran, oder?
Ja, also ich meine, die können ja viel erzählen, ne?
Ich
glaube an vieles.
In dem Zusammenhang haben sie ja jetzt auch bestätigt, dass die neuen Grafikkarten dann mit dem Virtual Link ausgestattet werden. Das ist ja dann auch ein ganz klares Bekenner oder eine bekennende Aussage zu VR. Also von daher.
Ja, ich meine, dass sie selbst an VR glauben, das ist ja nun nichts Neues, sag ich mal. Ne? Die Grafikkarten, die sie rausbringen, da wird ja ständig geworben mit VR fähig.
Und ja, so. Aber lass uns doch ein bisschen vom bombastischen VR-Spiel träumen. Ich war dann so ein bisschen irritiert dann, als dann die großen Klassiker aus Nvidias Sicht genannt wurden mit Job Simulator.
Ja.
Es ist eins der meistverkauften, aber ich weiß nicht warum. Aber
und es ja, aber das ist ja keine Grafikkarte.
Noch nicht bombastisch.
Nein, ist es nicht.
Nicht mal annähernd. Aber was
auch. Ja gut, aber da ging es ja auch nur um die Verkaufszahlen, ne? Insofern. Und da hat ja Nvidia nichts mit zu tun. Das soll ja nur bestätigen, dass oder aufzeigen, dass VR noch nicht am Ende ist.
Genau. Weil
ja das große, die Aussage, die in den letzten Wochen immer wieder von allen möglichen Leuten kam, dass eigentlich VR vorbei ist, die Zeiten, ja, und in der Krise steckt und so weiter. Und da haben wir letzte Woche schon drüber geredet,
genau,
dass es nicht so ist, dass ja auch, wer war es denn, HTC weiterhin daran glaubt. Und
Ja, eine weitere Nachricht, die für VR positiv ist, jedoch nicht für uns PlayStation VR-Nutzer, ist, dass ein maßgeblicher Entwickler oder sogar der Erfinder von PlayStation VR, und zwar Richard Marx, nach Google wechselt. Da wechseln ja so einige in letzter Zeit nach Google in dem Bereich VR.
Tja, wer hat denn noch gewechselt? Irgendjemand, ne? Ein ehemaliger Kollege von ihm.
Genau, richtig, vor
drei, vier Phil Jahren. Harrison, so.
Ja.
Der hat auch gewechselt und hat ihn auch schon begrüßt, ne?
Ja, per Twitter natürlich. Also, und generell hat Google ja einige Stellen oder Stellen besetzt mit den ein oder anderen Experten. Sie entwickeln aber jetzt nicht direkt oder so, das hört man hier raus, jetzt nicht direkt jetzt ein eigenes Headset in dem Sinne, sondern es wird viel breitflächiger entwickelt, halt neue Gedanken zu verfolgen und so weiter. Und das war, glaube ich, auch ein Grund für den Richard Marx da wohl zu wechseln, weil er sich bei Sony dann doch so ein bisschen mittlerweile zu eingefahren sieht. So diese Entwicklungen, die er mitbetrieben hat, wie iToy und Motion Controller, die ja doch sehr weit schon in der Vergangenheit zurückliegen. Vielleicht ist das kein gutes Zeichen für Sony oder für uns, dass da so schnell nicht die größten Innovationen jetzt anstehen.
Tja. Und ja, deswegen. Das ist der Absatz, der mir am meisten Sorgen bereitet, ja.
Aber wenn er natürlich sein Potenzial jetzt bei Google ganz ohne, wobei das glaube ich jetzt nicht, Verkaufsdruck entfalten kann, dann ist das vielleicht insgesamt für VR und für alles, was da noch kommen mag im Zusammenhang mit Virtual Reality, denke ich, eine positive Nachricht.
Es scheint nicht ausgeschlossen, dass sich Sony aus dem VR-Geschäft zurückzieht. Das ist
das ein böser Satz. Das habe ich bewusst weggelassen, weil das wollte ich heute nicht in den Podcast bringen, aber oh. Wenn du das jetzt hier mit aufziehst, daran glaube ich nicht.
Achso, wolltest du einen positiven Podcast machen?
Selbstverständlich, weil wir müssen positiv jetzt vom Sommerloch verabschieden und in die Herbstrevolution starten. Ja, weiterhin ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Als ich jetzt die nächste Nachricht gelesen habe, habe ich gedacht, endlich. Das ist mir schon so oft aufgefallen und ich habe mich so oft geärgert.
Ja. Ja, das ist irgendwie eine der Infos, die ich nicht so ganz verstanden habe.
Ja, also es geht ja darum,
dass... Also warum das ein Problem war bisher tatsächlich.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen,
dass... Wo das ein Problem war.
Ja, maßgeblich bei Augmented Reality Anwendungen, denke ich. Und zwar das Reality Lab von Facebook hatte sich dem Problem angenommen, dass zumindest bei Augmented Reality Anwendungen sobald eine glänzende, spiegelnde Oberfläche oder gar ein Spiegel mit im Geschehen ist, also tatsächlich dann im Raum steht, es zu Fehlinterpretationen der Gegenstände im Spiegel kommt und die praktisch dreidimensional hinter dem Spiegel dargestellt werden und dann natürlich, wenn man sich bewegt, zu Fehldarstellungen führen, weil ja dann die errechnete Position des Ist-Gegenstands ja nicht mehr zu der Bewegung passt vom Spiegel, weil es ist ja nun mal so ein gebrochenes Bild. Und das hat wohl zu großen Schwierigkeiten geführt. Also mir ist es jetzt noch nicht so wirklich aufgefallen, das ist das eine, weil ich kein Augmented Reality betreibe. Leider. Mhm. Aber man hat jetzt geschafft, durch einen besonderen Algorithmus, und bis dahin fand ich das eigentlich ganz interessant, und einer doch recht skurrilen Anordnung von zusätzlichen Kameras, die sowohl im Infrarotbereich als auch im RGB-Bereich dann Aufnahmen machen, das Ganze auswerten und dann tatsächlich feststellen, dass es dort sich um eine gespiegelte Darstellung handelt. Dann wird praktisch der ganze Spiegel ausgeblendet. Es wird eine virtuelle Leinwand draufgezogen, wo dann praktisch das Bild einfach dargestellt wird und der eigentliche 3D-Objekt, was ich dann hätte, also das künstlich generierte Objekt, was ich im Spiegel ja spiegeln muss, wenn es halt nicht hinterm Spiegel steht, sondern irgendwo diagonal versetzt zum Spiegel, wenn ich in den Spiegel schaue, wird dann an der richtigen Stelle platziert. Toll. Wenn ich aber überlege, dass diese ganzen Kameras, die da sind, mit in unsere Augmented Reality-Brillen eingebaut werden sollen, finde ich es toll, dass sie den Algorithmus haben, aber ich glaube, bevor das wirklich eine Anwendung in der Realität findet, wird es noch ein bisschen dauern.
Tja, es würde wahrscheinlich eine sehr große Brille werden, wenn man dieses ganze Konstrukt da draufsetzen müsste.
Gut, das sind natürlich irgendwo Prototyp ist das auch nicht, das sind Arbeitsgeräte. Das lässt sich natürlich alles dann um ein Vielfaches verkleinern, aber ich denke schon, wenn wir irgendwann mal Augmented Reality selbstverständlich benutzen wollen, dann muss natürlich dieses Problem gelöst sein. Das kann ja nicht jedes Mal, wenn du eine spiegelnde Oberfläche hast, was vielleicht der ausgeschaltete Fernseher im Wohnzimmer ist und so weiter, zu Fehlinterpretationen kommen. Insofern, so lustig wie das jetzt klingt, ist das sicherlich ein weiterer Schritt und die Herren hier bekommen auch doch durchaus erstaunliche Anerkennung. Also das ist, glaube ich, ein Thema, das gar nicht so unwichtig gewesen ist, auch wenn wir es jetzt als einfacher User und Podcast-Gestalter das noch nicht so abschätzen konnten. Ja. Augmented Reality haben wir gerade drüber gesprochen. Wir haben ja schon in vergangenen Folgen häufiger mal über Magic Leap und den HoloLens-Killer und das perfekte Augmented Reality Gerät gesprochen. Jetzt ist es dann auch irgendwo mal draußen, beziehungsweise wird es dann auch getestet, also draußen noch nicht, aber es kann getestet werden, beziehungsweise in dem Fall auch sehr lustig. Auf einer eigenen Webseite hat jemand gefunden, dass zu den sichtbaren Texten, ich kann das nicht richtig erklären, aber noch Arbeitsanweisungen wohl versteckt waren.
Und wahrscheinlich hier im Quellcode der eigentlichen Webseite von Magic Leap.
Ja, und da standen dann tatsächlich knallharte und genaue Fakten zur Qualität oder beziehungsweise zur technischen Ausstattung der Magic Leap.
Die bisher dann, verschwiegen wurden.
Ja, aus irgendeinem Grund. Dann festgestellt, man kann es natürlich beschönigen und sagen, wenn man es flächenmäßig sagt, hat die Magic Leap, ich hau jetzt mal einen raus, ein mehr als doppelt so großes Sichtfeld, in dem die 3D-Objekte, also in dem die Augmented Reality eingeblendet werden kann, als die HoloLens. Das hat es nun mal so an sich, wenn die Fläche größer wird, außenrum ist halt nun mal viel mehr Quadratmeter. Wenn man das Ganze in Grad ausdrückt, wie groß das Sichtfeld ist, und die HoloLens ja bekanntlich ja maßen 30 Grad hat, hat die Magic Leap 40 Grad, das sind also 5 Grad nach links und rechts mehr. Das macht es jetzt nicht so prickelnd. Es hat sich auch mal einer die Mühe gegeben, die Sichtfelder, das ist der Oliver Kralos, ist ein Blogger, hat mal die Sichtfelder übereinander gelegt, der HoloLens, der Magic Leap, der erwarteten Sichtfeld und dann der Oculus Rift und der HTC Vive und da sieht man dann doch schon, ja, wie eingeschränkt man doch noch mit den Augmented Reality Brillen ist, selbst mit der Magic Leap. Deswegen vermeidet Magic Leap auch so ein bisschen die Aussage oder beziehungsweise der Hersteller von Magic Leap die Aussage, so ein bisschen von Gradzahlen zu sprechen, sondern sie sagen lieber, das sind 3,50 Meter Abstand, 3 erwachsene Personen perfekt in die Augmented Reality eingebunden werden können. Auch sehr schön, in 1 Meter eine liegende, ausgestreckte Katze. Also, das ja, sehr schön. Aber es ist dann wohl doch nur ein kleiner Schritt weiter in die perfekte Augmented Reality Welt.
Aber wenn man das jetzt so direkt im Vergleich sieht, ist das schon erschreckend. Ne?
Ja.
Also da käme ich nicht auf die Idee, jetzt mir so eine Brille zu kaufen, weil das kann doch eigentlich gar nicht Spaß machen.
Ja, es geht ja so weit, dass du, wenn du größere Objekte hast, die du ja virtuell in deinen echten Raum eingeblendet kriegst, die den Rand deines Sichtfeldes treffen. Also es ist ja nicht dein Sichtfeld, was du siehst vom wirklichen Raum, sondern der Rand des Sichtfeldes,
naja, sind virtuellen
Elemente eingeblendet.
Eben, genau.
Die werden zack weg abgeschnitten. Das heißt, wenn du dir auf deinem virtuellen Arbeitsplatz 3 Monitore, wo links YouTube läuft, in der Mitte tust du auf deiner virtuellen Tastatur gerade einen Brief schreiben und rechts laufen die Börsennachrichten, dann ist das YouTube-Video links halb abgeschnitten und rechts die Börsen. Siehst du auch nur bis letzte Woche Donnerstag den Kurs.
Ja.
Es gibt natürlich Systeme, ich habe jetzt die Namen gerade nicht parat, ich weiß nicht, ob ich das so schnell, doch die Meta 2 und die Leap Motion Open Source AR Brille, die haben deutlich größere Sichtfelder, nur die benutzen auch ein anderes Projektionssystem, was die Brille nicht wie eine Brille, sondern eher wie ein Helm aussehen lässt und das kann es für die mittlere Zukunft auch nicht sein. Also da ist schon die HoloLens der richtige Ansatz, nur es muss natürlich funktionieren, also oder auch brauchbar sein.
Ja.
Aber ich denke,
also da schon, würde ich jetzt noch nicht rein investieren.
Nein,
definitiv. Auch nicht für 100 Euro aber würde ich so ein Ding kaufen.
Ich mache eine Prophezeiung, wenn wir tatsächlich es mit unserem Podcast noch ein paar Monate oder auch Jahre durchhalten, werden wir ihn irgendwann nicht mehr 2.0 dann nennen können, sondern müssen uns was überlegen, dass er dann nicht mehr VR, sondern AR-Podcast heißt. Weil das ist die Zukunft.
So, so, das prophezeist du.
Wir kommen ja gleich nochmal zu dem Thema im Bereich der Kuriositäten zurück, zwischen den Unterschieden AR und VR. Und AR kann man ja auf 2 verschiedene Art und Weisen realisieren, wie die HoloLens, dass ich wirklich das wirkliche Leben sehe und es wird auf meine Linse eingeblendet. Oder ich habe ein gutes VR-Headset, wo praktisch über eine Kamera nochmal die Realität generiert wird. Aber da würde ich sagen, sprechen wir gleich nochmal drüber. Bei der nächsten Info musste ich kurz dran denken, dass wir letztes Jahr bei der Gamescom an dem Stand gestanden haben.
Ja, und gesessen sogar.
Gesessen, genau.
Ja, das war so anstrengend. Gut, richtig, dass wir da dieses Jahr nicht hin müssen.
Ich bin ein bisschen traurig.
Oh, ja, noch können wir. Es gibt noch Karten.
Ich wüsste dieses Jahr, ich würde dieses Jahr nicht fahren. Ich würde wissen, dass ich am Anfang schon das Bier trinken muss, weil es nachher keins mehr gibt oder die Schlangen so lang sind. Was man alles gelernt hat, was man jetzt richtig machen könnte. Nur zur EAs Party am ersten Abend kommen wir dann doch noch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Letztes Jahr auf der Gamescom war es ja die Pico Neo. Die Schwester der wie hieß die davor?
Goblin.
Goblin, genau.
Die und kam ja im Herbst 2017.
Dieses Jahr, oder was heißt dieses Jahr, also jetzt angekündigt wurde, die Pico G2. Hm.
Sie funktioniert ja im Prinzip wie Oculus Go.
Ja.
Baut aber auf dem...
Nur besser.
Ja, da bin ich jetzt gleich mal gespannt. Natürlich, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Sie ist besser, aber nicht so dramatisch.
Hast du sie, ist sie dabei?
Nein, ja, aber nicht so dramatisch, finde ich, wie es hier beschrieben ist. Die G2, die Pico G2 setzt auf den Steam Store, richtig? Hatte ich das denn gelesen?
Ja, das weiß ich nicht. Macht das Sinn? Ich glaube eher nicht.
Nein,
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Das gibt's
doch nicht. Ist doch eigentlich aber auch egal.
Ja, nein, und es ist schon wichtig, wo du das Content, also den die Software und die Apps für herbeziehen kannst. Wenn die jetzt was Eigenes machen würden, dann ist das vielleicht in China ganz gut, aber für uns halt nicht.
Ja, sie kooperieren auf jeden Fall mit dem Vive Store,
Viveport
Store.
Genau, genau.
Der mobile Viveport Store.
Richtig. Und das, weil das völlig eigene Ding wie ein paar andere, ich sag mal, autarke VR, bessere Cardports, die man ja schon mal hier und da kaufen konnte am Anfang, wo es dann 20 Programme für gibt und das war's, das hilft ja nicht. Und wenn 99% der Sachen nur chinesische Anwendungen sind, die mehr oder weniger schlecht ins Englische dann übersetzt sind, da hilft es ja auch nicht. Also insofern ist das schon, finde ich, für die Brille ein wichtiger Punkt. Optisch sieht sie eigentlich ein bisschen aus wie eine Oculus Go, ist mit 270 Gramm ganz geringfügig leichter. Und du sagst ja schon, sie ist technisch besser. Wir haben eine Auflösung zum Beispiel beim Bildschirm von 2880 mal 1600 Punkten bei 75 Hertz. Das klingt viel, aber auch die Oculus Go hat immerhin 2560 mal 1440 bei 75 Hertz.
Ja, das ist jetzt nicht so viel mehr. Ein
paar Pixel mehr und jetzt kommt es ja gerade. Es hat ein Sichtfeld von 100 Grad. Weißt du noch, was die Oculus hatte? Hatte sie auch 100 Grad? Oder?
Ich glaube ja.
Ja,
oder 100. Nee, 100. Ich meine 100.
Weil, oder?
90?
Ja, lass es jetzt mal 90 oder 95 sein oder sowas. Dann würden nämlich die Pixel schon aufgefressen werden. Und dann wäre die eigentliche Darstellung in der Mitte des Bildes, wo man hauptsächlich hinguckt, gar nicht besser. Das wollte ich sagen. Also.
Ja.
Die Pixel, wenn du die einfach auf die Fläche verteilst, ist der Nährwert jetzt nicht so groß. Und wenn es jetzt 90 Hertz dabei gewesen wären, hätte ich gesagt, ja. Sie hat auch einen 3D-OF-Controller, wie die Oculus Go. Ähnlich, ja, schlicht gestaltet. Denke dann auch dementsprechend funktionsfähig. Und in China wird die G2-Brille demnächst für 250 Euro umgerechnet ab September verkauft. Und dann der tolle Nachsatz, wie immer, wir mussten ihn schon so oft sagen, wann und ob sie im Westen kommt, ist nicht bekannt.
Ja, sie wird irgendwann kommen, denke ich, aber tja, wahrscheinlich haben sie wieder einen Stand auf der Gamescom und dann wird sie wahrscheinlich irgendwann auch zu uns kommen, aber vielleicht erst nächstes Jahr.
Ja, wenn man überlegt, dass der Vorgänger von der Neo im September oder im Herbst 2017 kam, dann könnte das so sein. Könnte deine Prognose stimmen.
Ja, aber wenn, wir haben ja auch gesagt, die Oculus Go ist eine tolle Brille und wenn man sich jetzt entscheiden müsste, dann kann man wahrscheinlich durchaus auch zu dieser Brille greifen.
Ja, definitiv. Ja. Du hast gerade, oder wir wollen Oculus Go noch nicht ganz verlassen.
Hat die eigentlich eine Kamera?
Das war, glaube ich, beschrieben, dass sie, das ist ja, glaube ich,
genau, der größte Unterschied. Genau, das ist ein weiterer Unterschied, ja.
Ja, weil du kannst ja auch das Umfeld einblenden lassen. Zwar nicht jetzt oder zur Zeit oder wie auch immer, nicht als in Funktion, aber du kannst dir das Bild zumindest einblenden lassen. Also wie gesagt, der typische Pizza-Junge, der dann klingelt, damit du dann ihm das Geld in die Hand drücken kannst, ohne die Brille abziehen
zu müssen. Mit der anderen Herzinfarkt kriegt der arme Junge. Alien.
Ja.
Ja, das hatte ich irgendwie überlesen, war mir nur gerade auf dem
Bild aufgefallen,
dass dann eine Kamera
vorne dran ist. Wichtiges Thema, ob die natürlich noch irgendwelche Funktionen haben wird, die ja, hilfreich oder Nutzen haben, das müssen wir mal schauen, ob da mal noch irgendwann was zukommt.
Vielleicht hilft sie sogar, den Controller besser zu tracken, obwohl, naja, sie kann den Controller wahrscheinlich ja nicht erfassen.
Ja, schwierig.
Schauen wir mal.
Ja, von der Oculus Go wollen wir noch nicht ganz
viel, viel besser als
die. Wir haben nämlich eine schöne App gefunden.
Ja,
gefunden. Also ich meine, die ist ja schon bekannt und jetzt ist ja auch erhältlich.
Ich hatte gehofft, du bringst die Oculus Go dann mal mit und wir können die App testen.
Ja, dafür sollten wir uns aber vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, weil ich glaube, das ist eine richtig schöne Sache. Scheint ja wirklich bis auf ein paar kleine Bugs ganz gut zu funktionieren und derzeit sogar vergünstigt zu haben für 3,99,
eben. Sonst
5,99. Und wir reden von der App Wanderer.
Wander.
Okay.
Das hat, glaube ich, aber nichts mit Wandern zu tun.
Ne? Ja, ich hatte auch erst
Wander,
gedacht,
Wander.
Obwohl man ja sehr schnell die Assoziation findet.
Man kann auf jeden Fall nicht umher wandern. Also virtuell schon, aber nicht...
Genau, also man müsste sich dann dieses Laufband dann besorgen.
Ja.
Ja, und zwar ist das jetzt eine rundum solide und gut gestaltete App, die praktisch schon für die PC-Brillen, hatten wir das ja schon, die Google Earth Street View oder das Content des Google Earth Street View aufbereitet, sodass ich es im virtuellen Raum und in dem Fall halt mit der Oculus Go betrachten und anschauen kann. Und das scheint wohl relativ gut zu funktionieren, so wie ich die ersten Tests gelesen habe.
Ja, ist ja scheinbar noch nicht ganz ausgereift, aber das, was momentan geht, ist wohl oder funktioniert wohl ziemlich gut.
Ja, die Suchfunktion hängt ein bisschen an solche Sachen. Aber an sich, wenn man dann einmal drin ist, gibt auch schöne Features, so wie Zufallsort finden, dass man dann zu Plätzen geführt wird, die in den Bereichen dann interessant sind. Dann gibt es so eine Art Zeitreise, dass man in Bereichen, das ist natürlich noch nicht so schön, aber denk mal 50 Jahre weiter, das ist so eine Funktion natürlich toll. Jetzt kannst du vielleicht gucken, wie sah es da vor 10 Jahren aus?
Vielleicht wenn 12. Überhaupt, ja.
Aber wenn du das mal 100 Jahre weiter
spinnst. Ja, dann muss das Google Auto noch ein paar Mal fahren. Aber ich hoffe, wenn ich das mal 100 Jahre weiter spinne, gibt es Nachfolger. Dann wird auf die Bilder kein Wert mehr gelegt. Dann gibt es Live-Bilder.
Ja, aber es sind dann historische Bilder. Das finde ich dann schon nicht ganz.
Ja. Okay. Nein, das ist schon interessant. Ich meine, das gibt es ja auch schon bei Street View oder Google Earth, wo du dir auch historische Luftbilder angucken kannst. Das fand ich schon spannend. Da habe ich mich jetzt mal ein bisschen Zeit mit verbracht letztens. Aber das ist natürlich nochmal ein Fortschritt.
Ich meine, letztendlich reden wir ja von dem gleichen Material, was uns jetzt auch am normalen Monitor zur Verfügung steht. Es wird halt jetzt nur aufbereitet. Ja, was heißt aufbereitet? Es hat eine andere Menüführung bekommen und lässt sich halt jetzt mit der Oculus Go oder mit dem OneTouch-Controller halt vernünftig steuern. Und ja, die Oculus Go ist von der Qualität gut genug, wenn jetzt die Google Earth-Bilder dementsprechend tatsächlich auch dargestellt werden und ich werde es definitiv ausprobieren, werde ich doch mal heute Abend einen Streifzug durch San Francisco machen. Vielleicht finde ich die Bar wieder, wo ich mal... war.
Na, ich glaube nicht. Ist alles ausradiert. Ja, bei uns können wir ja leider nicht so viel rumwandern hier, ne? Mit Google Street View. Ist ja... Die Leute haben ja alle Angst, vor dem bösen Nachbarn, der ausspioniert und, keine Ahnung, Einbrecher und so weiter. Datenschutz ist das Stichwort. Was ich sehr schade finde.
Ja, man kann da geteilter Meinung sein, aber in Konsequenz.
Ja, alle anderen Länder stellen sich nicht so quer. Ne? Also ist echt, wenn du auf Street View klickst und dann das große deutsche Loch siehst in der europäischen Karte, wo kein Street View ist, das ist schon erschreckend. Also, was heißt erschreckend? Traurig. Das scheint ein deutsches Problem zu sein.
Aber faszinierend ist dann auch, wie schnell sie es eigentlich geschafft haben, alle anderen Länder abzufahren, weil es ja teilweise wirklich flächendeckend. Und das sind ja schon Daten und Aufwendungen.
Ja gut, ich meine, da sind sie jetzt tatsächlich auch schon 10 Jahre, 15 Jahre dran.
Ja. Und wenn demnächst dann die Autos auch noch von alleine
fahren. Ja. Mittlerweile könnten sie wahrscheinlich dann Drohnen oder sowas losschicken.
Ja, aber gut, die müssten ja auf Kopfhöhe fliegen, sonst geht dir der Eindruck verloren. Das wird ein bisschen gefährlich. Das
kann man gewiss umrechnen.
Ach so.
Ein bisschen verzerren, das geht schon.
Naja, lass
mal. Also das kriegst du mit einfachen Fotobearbeitungsprogrammen hin, habe ich jetzt noch gemacht. Also kannst du auch, wenn du von unten ein Foto machst, das so aussehen lassen, als wäre es von oben gemacht und so. Also das kriegt man schon hin.
Hani macht mir gerade Angst.
Ja.
Gehst du podcastmäßig fremd? Hast du Photoshop-Podcast dir angehört?
Angehört? Nein, ich betreibe einen. Wusstest du das
nicht? Nein, das wusste ich nicht. Ja, bei unserer nächsten Info.
Hannis Photoshop-Welt.
Ja, das ist nicht schlecht. Bei unserer nächsten.
Vor allen Dingen auch wieder so ein Podcast, wo man eigentlich eher einen Videocast erwartet, ähnlich wie auch beim VR-Podcast eigentlich.
Das versuchst du alles audiomäßig aufzubereiten. Ja. Jetzt mit ihrem Mauszeiger 2 Zentimeter nach links oben auf das Icon. Ja, bei unserer nächsten und zugleich letzten Info.
Ja.
Steht zwar in der Überschrift Oculus Go, aber über die möchte ich gar nicht reden, dass die Oculus Go in verschiedenen Angeboten gibt, da kann jeder selber bei gucken. Aber ich finde eine Gamescom-Tauschaktion ganz nett. Und hier
GameStop.
Gamescom, ja. Nein, auf der Gamescom geht das auch. Pilgert alle mit eurer PS4 dahin. Nein, natürlich die GameStop-Tauschaktion. Und zwar, ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich das auch mache, weil ich habe zu Hause eine PlayStation 4 Pro und eine normale. Und ärgere mich immer drüber, dass ich mich entscheiden muss, wenn ich denn da mal die paar Minuten, die ich noch spiele in der Woche, dann doch nicht mal gerade vom Wohnzimmer aus spielen kann, weil ich die Pro in meinem anderen Zimmer stehen habe, wo ich auch das nicht funktionierende Tracking-System habe. Und man will aber dann doch die Vorteile von der Pro, auch wenn man sie bei manchen Spielen gar nicht sieht, trotzdem nicht missen. Also, jetzt machen wir es nicht so spannend. Für 99 Euro könnt ihr mit eurer alten PlayStation 4 und 3 Spielen in den GameStop-Laden eures Vertrauens gehen und sagen, so, jetzt hier, ich will eine Pro.
Toll. Ja.
Ist doch was, oder?
Ja. Also, ich bin immer nicht so überzeugt von den GameStop-Angeboten, muss ich ehrlich sagen. Ja,
was stört dich hier dran?
Ich habe immer so das Gefühl, dass man da verarscht wird. Und ich glaube, man wird auch verarscht. Man kriegt mit Sicherheit für eine PS4, wenn man die so verkauft, mehr Geld. Meinst du nicht?
Also du meinst, für eine PS4 kriegst du...
Was kostet denn eine Pro mittlerweile im Laden neu?
Ja, das ist eine gute Frage. Also du kannst ja mal gerade googeln, währenddessen unterhalte ich uns zu. Normalerweise wird jetzt so eine Musik untermalt.
Vielleicht stimmt es auch gar nicht und ich tue GameStop unrecht, aber
jetzt hat die noch ein bisschen müde.
Zumindest bei den Spielen ist es ja oft so, dass es eigentlich sich ja, nicht lohnt. Ja, das ist
richtig. Aber wir machen jetzt Hanni ein bisschen Mühe, weil er wird dann jetzt so eine Art Musikuntermalung machen, was man bei Gamescom, ich glaube, heute habe ich es aber auch mit Gamescom, bei Gameshows so kommt, diese Wartemusik, die untermalst du jetzt hier und dann fällt das gar nicht auf, dass du hier gerade rumgoogelst. Also ich würde jetzt, lass mich mal schätzen, ich würde sagen, die Pro in einem wirklich guten Angebot, aber ohne Bundle, wir reden nicht vom Bundle, das wäre jetzt nicht fair, würde ich sagen 349 Euro mit einem Controller.
Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die bei Amazon tatsächlich noch bei 399 Euro liegt.
Mit einem Controller oder zwei?
Mit einem Controller.
Ja, dann siehst du, wenn du ein richtig gutes Angebot findest, bist du bei 3,49. So, dann schau doch mal.
Im Fortnite-Bundle aber auch für 3,99. Also.
Ja, dann rechne die 50 Euro aus und bist du bei 3,49. Also.
Ich glaube, das Spiel kostet keine 50 Euro.
Dann ist es ja wieder teurer.
Es gibt aber auch das FIFA 18-Bundle für 389.
Ja. Aber dann schau doch bitte gerade mal.
Aber gebraucht.
Wenn wir jetzt hier schon eine Pause einlegen von unserem Podcast, dann jetzt bitte schön zur Beendigung unserer Frage, was gibt es denn für die gebrauchte PS4 bei
der Küste? Ja, du musst noch weiter
die Leute unterhalten. Die Wartemusik wird lauter. Ja, ich kann vielleicht ganz kurz noch sagen, es gibt die Oculus Go 64 GB, wird bewertet mit 244 Euro. Als günstigste Alternative bei Alternate oder zack, 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 oder wie das ausgesprochen wird, dann wird natürlich auch nochmal der Summer Sale im PlayStation Store angekündigt oder beworben in dem Sinne. Die Acer Windows Mixed Reality Brille gibt es bei Amazon zurzeit für 2,94, also ist auch sicherlich sehr, sehr günstig. Sehr schön, das Nintendo Classic Mini für 59 Euro, dass es überhaupt wieder gibt und doch jetzt für unter 60 Euro, ist auch nicht ganz verkehrt, auch wenn wir ein bisschen abschweifen von der VR-Welt.
Ja, also sie stehen so um die 200 Euro drin. Ob die natürlich gekauft werden, weiß man nicht. 170 findet man auch hier, ja.
Ja, okay.
Das würde ja jetzt bei heißen, dass das doch ein gutes Angebot ist.
Ja, du musst noch 3 Spiele abgeben. Aber
auch noch?
Ja, das hatte ich ja gesagt.
Ach so, ja, habe ich nicht zugehört.
Aber die Frage ist, das wäre jetzt für mich entscheidend. Gibt es wieder so eine Special Games Spieleliste dabei?
Ja, die gibt es ja immer, ne?
Darf ich alle Spiele? Ja, nein, ich habe schon mal eine PlayStation 3 umgetauscht und eine PlayStation 4 gekauft.
Soll ich das auch noch gerade nachgucken?
Ja, das kannst du vielleicht noch mal gucken, weil dann haben wir das Angebot fix. In der Zeit könnt ihr euch weiterlesen. Es gibt auch sehr schön ein HTC Vive B-Ware-Angebot, noch mit einem Jahr Garantie bei Alternate Outlet für 4,99. Das ist durchaus natürlich auch nicht ganz schlecht, wenn man überlegt, dass man die Pro jetzt als Neuware ohne Controller für 8,79 als Angebot kaufen kann. Ist das eigentlich als immer noch hervorragendes Einstiegsgerät für 4,99 eine tolle Sache, die wir an der Stelle haben. So. Bevor wir jetzt die News endgültig verlassen und Hanni uns mitteilt, ob es eine spezielle Spieleliste ist. So, zu guter Letzt hat Hanni auch noch seine Batterien von seinem Mikrofon gewechselt. Aber wir haben tatsächlich es gefunden. Es gibt diesmal nicht eine Liste mit Spielen, die man abgeben darf, sondern eine, du hast es gesagt,
Ausschlussliste.
Eine Ausschlussliste mit circa 80 bis 100 Spielen, die nicht bei dem so PS4 Pro Trade-In Deal benutzt werden dürfen. Ihr müsst euch darüber hinaus auch noch ein bisschen beeilen. Es geht nur bis zum 13. August. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, weil sonst heißt es wieder, wir machen Werbung hier für GameStop. Und das
und den Controller muss man auch abgeben, ne?
Einen für die PlayStation, alte PlayStation
4. Ja. Aber man kann schon sagen, so ganz schlecht ist es nicht, das Angebot tatsächlich.
Ja, sag es mal so rum, du hast eine gewisse Arbeit, die alte zu verkaufen und Scherereien, das hast du jetzt alles nicht. Und man kann einfach sagen, 3 Spiele, die man nicht mehr spielt, plus 100 Euro und dann hat man halt die Pro. Also, ist ja manchmal auch der einfachere Weg.
Und man kriegt einen schönen neuen Controller.
Ja.
Mit der schönen neuen Lichtleiste.
Hui.
Ich habe ja auch noch eine PS4 da rumstehen, ne? Die steht ja einfach nur rum und sieht schick aus. Oder auch nicht, man weiß das nicht.
Ja, dann kannst du jetzt 100 Euro investieren und die dann an jemanden.
Aber wird natürlich verschenken. Die Sammlung zerstören, der
hast du alle?
Ex-Konsolen.
Slim und Slim 2. Und
nee, habe ich nicht. Ich habe nur eine PS4 und eine alte PS3 und eine alte PS2.
So, das waren jetzt aber wirklich alle unsere Infos. Bevor es hier noch heißer wird, gehen wir zu den heißen Angeboten.
Nein. Das waren ja jetzt schon die Angebote.
Ja, das waren die Angebote.
Also das waren richtig. Jetzt schon die ersten Angebote. Wir wollen nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass ja noch wenige Tage bis zum 9.8. die Sommerangebote gelten mit doch auch einer großen Liste an PlayStation VR-Titeln im PlayStation Store. Und diese Woche ein neues Angebot, total digital heißt es, gekommen ist. Da sind auch wieder insgesamt viele Titel auf jeden Fall.
Insgesamt viele
Titel. Insgesamt 29 VR-Spiele dabei. Mhm. Und ja, teilweise bis zu 65% günstiger in dem total digitalen Angebot. Und bis zu 60% noch im Sommerangebot. Und einfach mal bei gucken. Da kann man immer mal so seine Sammlung noch komplettieren. So wie wir das ja auch machen. Und vielleicht das ein oder andere alte Spiel noch entdecken. So, auf die Titel wollen wir jetzt nicht eingehen. Das sind einfach viel zu viele. Wir wollen lieber auf ein paar kuriose Dinge eingehen noch.
Ja, wir haben ja immer so ein paar Meldungen noch, die ein bisschen irritierend sind oder auch mal zum Schmunzeln anregen. In dem Fall geht es jetzt hier drum, dass es einen, oder es gibt den VR- oder VR-Pionier.
Haben wir auch schon oft in einer vergangenen Folge gehabt, also den ja. Namen
der Jaron Lanier. Und zwar, er lässt mal wieder was von Stapel und sagt, dass Augmented Virtual Reality unethisch ist. Und da meinte er genau das, oder er bezieht sich darauf, was ich eben schon mal kurz in den News angedeutet hatte, dass es ja theoretisch die Augmented Reality in zwei verschiedenen Möglichkeiten gibt. Einmal, du hast eine HoloLens zum Beispiel, wo du durch eine offene Brille schaust und es werden die zusätzlichen virtuellen Elemente eingeblendet auf das Display der Brille oder auf das Spiel, auf das Glas. Und die andere Möglichkeit ist, du hast halt ein komplett abgeschottetes System, wie eine PlayStation VR, mit dementsprechenden Kameras, die den Raum tracken können. Und du kriegst dann auf dem Display des Headsets die virtuellen Elemente zu dem ganz normalen Videobild deiner Umgebung halt eingeblendet. Zweiteres ist sicherlich der momentan zurzeit erfolgreichere und einfachere Weg. Es fängt ja schon an, wenn du mit einem ganz normalen Smartphone ein paar Augmented Reality Apps ausprobierst. Aber genau diese zweite Variante, sagt er, wäre unethisch, wenn man komplett von der Außenwelt getrennt wäre und trotzdem ja sich mit der Außenwelt beschäftigt.
Ja, aber warum? Hat er jetzt nicht gesagt, ne?
Nee, also schon also interessant.
Ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich Angst hat, dass die Leute ihn beobachten und er das nicht mitkriegt durch die Kamera. Ja, er denkt, oh, die spielen eine VR-Anwendung, kann ich mir mal in der Nase bohren.
Also du meinst genau umgekehrt, dass die Leute, die nicht das Headset aufhaben, denken, sie wären unbeobachtet, wenn neben einer einem Bus sitzt, der ein Headset aufhat.
Ja, zum Beispiel. Genau, natürlich. Und werden dann beobachtet. Und das ist natürlich dann sehr unethisch. Das macht man nicht,
ne? Also du Leute meinst beobachten. Also auch so, wie dass man mit anderen Leuten nicht spricht, wenn man eine Sonnenbrille aufhat. In vereinfachter Form.
Nein, so, dass man sich nicht auf den Baum setzt und die Nachbarin durch ein Fernglas beobachtet.
Ja. Aber es ist doch, gut, unethisch, eine Sonnenbrille aufzuhaben, wenn ich mit einem im Gespräch bin, ist es vielleicht nicht. Ich weiß nicht, das direkt.
Unhöflich.
Unhöflich, unethisch und unhöflich. Wie weit geht die Ethik da? Das ist natürlich auch eine schwierige Frage, aber das,
also ja,
das
Ethik, die Ethik beschreibt ja doch so das menschliche Miteinander, ne? Und nicht.
Also ich hatte weiter gedacht. Ich hatte eigentlich tatsächlich gedacht, es geht darum, dass man
sich mit der auch Realität, nur eine Vermutung.
Aber im künstlichen Raum, in einer künstlichen Darstellung beschäftigt. Und das wäre dann unethisch, dass man praktisch diesen absurden Gedanken nachgeht, dass was wirklich vor einem ist, sich wirklich vor einem künstlich auf dem Display projizieren zu lassen. Da hatte ich so mit gerechnet. Und da hatte ich gedacht, das ist doch nichts anderes wie eine Sehhilfe oder wie ein Hörgerät. Nur noch 5 Schritte weiter. Aber dein Ansatzpunkt, den du jetzt hattest, dass praktisch Leute dieses Gerät aufsetzen könnten und andere Leute, die nicht wissen, was es ist, den Vorteil dann daraus nutzen.
Oder auch die wissen, was es ist, aber halt davon ausgehen, dass es einfach nur eine VR-Anwendung ist.
Ja, aber auch, man macht ja da nichts, was jetzt wirklich, wirklich problematisch ist, weil derjenige, der die Brille aufhat, kann sie in einer halben Sekunde abziehen.
Ja, aber wenn der so vertieft ist und man sieht, oh, der spielt da irgendwas und fühlt sich dann unbeobachtet. Ja,
jetzt
und
hast du mich aber gerade auf den Gedanken gebracht. Und, der spielt dann gerade, wie man die hübsche Nachbarin gegenüber virtuell auszieht in der Augmented Reality Welt, wo sie wirklich da ist. Aha, jetzt haben wir doch erstmal den unethischen Fakt getroffen, weil das ist ja theoretisch im Gegensatz zu der HoloLens-Technik nicht möglich. Gut, du könntest vielleicht auch einen künstlichen Körper drüberlegen. Aber ich denke, weiß ich nicht. Ganz neue Anwendung hier. Es gibt doch hier diesen Nacktscanner für Handys, der ja nur ein Fake ist. Jetzt können wir es endlich mal richtig treiben. Ja, die App lassen wir uns jetzt patentieren.
Ja.
Der Nacktscanner für Augmented Reality Headsets. Ja, also so ganz abschließend können wir es, glaube ich, nicht klären, was daran das Unethische ist. Ich meine, wir können ja hier mal zu einer Diskussion aufrufen. Bezweifle zwar, dass wir da eine Antwort drauf kriegen, aber vielleicht, wer sich da jetzt gerade angesprochen fühlt und eine Ethikdiskussion mitmachen möchte, gerne an uns schreiben.
Ich meine, hier wird ja im Prinzip ein Grund genannt, aber ich verstehe es nicht, ne? Er befürchtet, dass VR-Systeme in den Händen der falschen Entscheider wie Testkäfige sind, in die Menschen als Laborratten eingesperrt werden.
Da geht es ja dann theoretisch um Anwendungen und gucken, wie die Menschen reagieren, aber das ist doch bei
das VR auch. Das hat aber ja nichts mit
Augmented
zu tun, ob da jetzt eine Kamera dran ist und Objekte eingeblendet werden.
Lassen wir das mal so stehen. Ja, wir haben noch mal was von Elon Musk. Das reicht aus, dass es in die Kuriositäten rutscht, obwohl es gar nicht so kurios ist, sondern ich glaube eher eine rein wirtschaftliche Entscheidung.
Ja, ich weiß auch nicht, warum du das hier in kurios mit reingenommen hast, weil es eigentlich ja nicht zum Thema VR passt wahrscheinlich. Hier geht es ja wieder um künstliche Intelligenz.
Genau. Und dass ein Elon Musk dann doch alles dran setzt, seinen eigenen Todeschip selber zu bauen. Das fand ich jetzt ein bisschen das Kuriose, wenn man so denkt. Und zwar geht es darum, dass momentan viele Produkte von
Tesla.
Elon Musk, also von Tesla zum Beispiel die Autos und auch andere Dinge, wenn es im Bereich von Automatiksteuerung, also weitem Raum KI geht, momentan von Nvidia befeuert werden mit Chips, die Nvidia auch teilweise, glaube ich, extra für Tesla da entwickelt.
Da gehe ich von aus, ja.
Tesla, Tesla. Und ja, entweder ging die Entwicklung Elon Musk nicht schnell genug voran, jedenfalls hat er auch da wieder ein paar Milliarden in die Hand genommen wahrscheinlich und oder ein paar hundert Millionen und hat seinen eigenen Chip entwickelt, der wohl ein grundlegendes Problem abschafft, und zwar,
dass sie nicht der Beste der Welt ist.
Ja, genau.
Das ist das große Problem. Und jetzt ist es der beste Chip der Welt.
Ja, um das jetzt mal, bevor wir hinkommen, warum er glaubt, dass das der Beste der Welt ist oder mit welcher Technik er das geschafft hat, hat er ja hier mal einen Vergleichstest gesagt, dass zum Beispiel der Chip, der momentan die Autokamera-Bilder auswertet für Dings, da schafft der beste Nvidia-Chip zurzeit 200 Bilder pro Sekunde und jetzt der erste Chip von Elon Musk schafft 2000 Bilder pro Sekunde. Das ist natürlich schon eine Steigerung, die nicht ganz schlecht ist.
Also,
wir reden ja nicht um Rechenleistung Faktor 10, sondern tatsächlich ausgewertete Ergebnisse. Und das ist ja meistens ein höhere Faktor wie 10 dann in der Rechenleistung. Ja, geschafft hat er dies wohl, dass er das Problem in den Griff bekommen hat, dass, jetzt helf mir mal bitte, ob ich das richtig formuliere, der Nvidia-Chip erst die Sachen gerechnet hat und dann erst zur eigentlichen Prozessoreinheit transportieren musste. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Ja.
Also beschrieben ist es ja mit der Nvidia-GPU, emuliere das neurale Netzwerk und müsse dann mit der CPU kommunizieren. Der Tesla-Chip hingegen soll alle Rechenoperationen innerhalb des Systems und des Speichers durchführen. Also es findet kein zeitlicher Verlust mehr, wenn ich es mal so banal benennen darf, um das Ergebnis von A nach B zu transportieren. Ja, klingt erstmal logisch. Ob das Faktor 10 ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls hat er da mal wieder was rausgehauen und ich fand es halt kurios, dass er dann halt jetzt den KI-Chip, der dann so viel besser ist, wenn wir den in den ganzen Anwendungen uns vorstellen, die wir so in den letzten Wochen vorgestellt haben, dann schaufelt er sich ja jetzt hier sein eigenes Grab.
Ja gut, da ist er ja schon länger dabei, ne?
Also, ja.
Ich glaube, das ist auch längerfristig sein Ziel. Er will wahrscheinlich am Ende Recht behalten. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum er jetzt einfach die Forschung so schnell vorantreibt.
Ja, ja.
Weil er einfach Recht behalten möchte.
Weil er hat ja im Prinzip jetzt einen weiteren Schalter abgeschafft, wo wir sonst immer gesagt haben, wenn die KI zu intelligent wird, dann machen wir einfach mal einen Schalter aus und dann die Verbindung ist dann gekappt. Weil er sagt ja so schön, und das ist ja ganz klassisch und bin mal gespannt, was man so in 50 Jahren über solche Texte sagt. Er sagt halt, dass es ein Schlüssel halt ist, dass neurale Netz auf einer fundamentalen blanken Metallebene laufen zu lassen, sodass die Berechnungen in den Schaltkreisen selbst durchgeführt und nicht nur emuliert werden. Ja, wenn sich das Ding mal nicht selbstständig macht. Ja, so, jetzt haben wir es doch noch ein bisschen kurios gemacht. Die wunderschöne Meldung.
Und das Ganze dann noch ausgestattet mit DeepMind. Um nochmal eine Überleitung zu schaffen.
Sehr schön. DeepMind, ja, was, worum geht's?
Ja, es geht um eine neue KI, die Lippen lesen kann. Krass, oder? Und zwar viel, viel besser, als das lippenlesende Menschen können. Und auch viel, viel besser, als das andere KIs bisher können, konnten und so weiter. Und das ist natürlich auch erschreckend. Es
ich versuche gerade aus deinen Lippen
nämlich,
zu lesen,
ja, aber sie bewegen sich nicht. Ich suchte gerade eine Information. Aber es wird gesagt, dass diese KI 60% aller Wörter korrekt von den Lippen ablesen kann,
ja.
Konnte.
Ich meine, mit KI Lippen zu lesen, das hat man wohl schon häufiger probiert, aber hier geht es im Speziellen darum, dass man auch wieder einen besonderen Algorithmus der Lernfähigkeit halt entwickelt hat. Und zwar mit 140.000 Stunden YouTube-Videos wurde das Ding dann mal befeuert, um es einfach zu trainieren. Du sagtest gerade besser als menschliche Lippenleser. Da reden wir ja irgendwo so um 14%.
7%.
Ja, ohne. 7, wenn man sie einfach davor setzt. 14, wenn die Leute wissen so ungefähr, um welchen Content es geht oder in welchem Kontext gerade gesprochen wird. Ja, das ist schon krass. Wir sind ganz stark am Weg zu unserem Universalübersetzer aus Star Trek halt im Prinzip. Wenn da eine kleine Kamera in dem Chip drin ist und der sieht die Lippen dann und dann kriegt man das in seinen Mini-Ohrhörer, also Funk-Kopfhörer, der im Ohr implantiert ist, also reingesetzt ist. Dann 1:1, wenn der dann in Englisch was sagt, kriegt man das in Deutsch, dann denkst du, so wird demnächst der Universalübersetzer dann aussehen.
Ja, okay. Dafür brauchst du aber kein Lippenlesen. Dafür reicht auch eine Spracherkennung.
Ja, aber das ist ja sehr störanfällig, wenn sich, würde ich mal behaupten, oder? Mit Nebengeräuschen und all das hast du ja theoretisch beim Lippenlesen nicht. Gut, wenn er sich wegdreht, hast du auch keine Chance mehr, ihn zu lesen.
Ja.
Es muss eine Kombination sein.
Vielleicht.
Naja,
ich glaube, die Spracherkennung ist doch noch höher als 60%.
Ja, das wird sicherlich so sein. Sonst würden wir ja nicht hier die Anrufe bei dem chinesischen Restaurant haben, die wir ja schon mal beschrieben hatten. Interessant ist natürlich auch, es ist wieder durch einen KI-Chip oder so wird es beschrieben. Naja, wenn er dann noch wirklich das alles einem erzählt, was da gesagt wurde und sich nicht selbstständig macht. Ja, muss man vorstellen, sowas wird beim Gespräch zwischen Herrn Trump und Putin eingesetzt und dann denkt sich der Chip, so, jetzt wollen wir mal die Welt verändern. Ich sage jetzt einfach mal was ganz anderes, was der Putin da gesagt hat. So fängt's an, Skynet.
Tja, ja, aber interessant wird es ja erst da, wo man dann nicht hört, was derjenige sagt. Trump und Putin, okay, gut, da kann man vielleicht dann noch ablesen, was die sich ins Ohr flüstern. Das wäre vielleicht noch interessant, das stimmt. Ja, aber wenn man jetzt mal die ganzen KI-Chips, die wir so in den letzten Monaten vorgestellt hat, wenn man die mal alle so zusammen zu einem bündelt, diese ganzen kleinen Funktionen, da kommt schon was Brauchbares bei raus, oder? Mittlerweile.
Ja, ein T200.
Wenn man die dann mit diesen Roboterhunden kombiniert.
Ja, du leitest jetzt gerade über in unsere Spiele- bzw. App-Ecke und ich wollte ihn einfach nochmal aus der Tasche kramen, Vor Monaten haben wir drüber gesprochen. Er war, hat uns von Anfang an, seitdem es PlayStation VR gibt, begleitet. Große Hoffnungen wurden reingelegt, dass er der zukünftige VR-Blockbuster werden würde. Nun ist es bekannt, Astro Bot wird am 4. Oktober kommen.
Glückwunsch. Da freust du dich, oder?
Ja, schon. Ich glaube zwar nicht daran, dass es ein Blockbuster wird, aber wir werden unseres kleine
digitale Hühnchen. Das wird ein Systemseller. PlayStation VR-Verkäufe, die gehen durch die Decke.
Es sind ein paar Informationen bekannt geworden, dass es 26 abwechslungsreiche Level geben wird und diese Dinge. Aber damit wollen wir jetzt an der Stelle eigentlich nicht langweilen, sondern da werden wir dann am 4. Oktober mehr drüber berichten, wenn wir dann Astrobot ausgiebig getestet haben werden.
Natürlich. Da bin ich gespannt. Freue ich mich schon.
Ja, aber was haben wir denn getestet? Oder möchtest du erst noch?
Ja,
noch weitere Neuerscheinungen.
Ja, ich hatte nur noch hier in die Liste aufgenommen, wenn du schon hier künftige Spiele jetzt mit aufnimmst, dann dachte ich, können wir mal erwähnen, dass das Spiel Vroom Kaboom am 14.8. erscheinen soll. Und das Interessante hierbei ist, dass es sich scheinbar um einen kostenlosen Titel handelt. Und ja, wollte ich nur mal erwähnen. Ist ja da nicht mehr so lange hin.
Ja, auf kostenlose Titel hinzuweisen, denke ich, ist immer ganz gut.
Ja, ich hoffe, es bleibt auch bei kostenlos. Es ist zumindest für andere Systeme kostenlos. Und was natürlich nicht heißt, dass es für PlayStation VR auch kostenlos ist, wird, bleibt. Vroom Kaboom ist übrigens irgendwie so ein Autospiel mit Wumm. Kaboom, Abschießen halt. Und sowas.
Vroom, Kaboom.
Genau. Ja. Ja, ansonsten ist diese Woche erschienen Peaceful VR für 3,99 €, eines der günstigen Spiele. Und das haben wir heute auch im Test für euch. Und zwar ist es ein Puzzlespiel.
Ja, ein Knobelpuzzle.
Ja, mit Knobel, ja.
Ja, du musst schon
ein bisschen denken. Man kann ein bisschen denken. Das ist ja
nicht reines Puzzeln, sondern.
Gut, man muss beim Puzzeln auch denken, wie rum man die Teile setzt. Ne? Also ja, im Prinzip ist es eigentlich ein einfaches Puzzlespiel.
Ja, aber Tetris nennst du auch Puzzlespiel. Du musst ja auch schon vorausschauen denken.
Tetris ist ja auch ein ganz anderes Spielprinzip. Das hat nichts mit diesem Spiel zu tun, ja, außer dass die Blöcke gleich aussehen.
Mir ist richtig. Gut, das ist richtig. Du kannst nicht auf verschiedenen Ebenen vorausdenken, um dann irgendwas halt besser zu bewältigen, sondern du musst nur zusehen mit deinen Stücken, die du an sich hast, dass du sie richtig platzierst, damit der nächste noch passt. Da hast du sicherlich ein Stück weit recht. Also eher ein Puzzlespiel. Aber erklär mal, worum geht's?
Ja, es geht darum, Tetris, also jetzt sage ich auch selber Tetris, ne? Es geht darum, Blöcke, die aussehen wie die Blöcke aus Tetris. Also immer Blöcke aus vier kleineren Blöcken zusammengesetzt, wie man sie halt von Tetris kennt, die von oben runter kommen, dreidimensional das Ganze, in ein vorgesehenes, in einem vorgesehenen Loch zu platzieren. Und das ist natürlich am Anfang relativ einfach, da es dann nur ein Teil gibt, was platziert werden muss. Aber das steigert sich dann im Laufe des Spieles und werden dann nachher 2, 3, 4 Teile, die dann platziert werden müssen. Und da muss man natürlich dann irgendwann schon genauer überlegen, wie rum man welches Teil an welche Stelle platziert. Ja, gespielt wird mit dem DualShock Controller. Man kann dann mit dem rechten Analogstick die Teile drehen und mit den Schultertasten. Also in alle Richtungen, im dreidimensionalen Raum, und mit dem linken Stick kann man dann die Position, auf die das Teil dann runterfällt, bestimmen. Und ja, das ist im Prinzip schon das ganze Spielprinzip. Also nichts Kompliziertes, aber ich fand es trotzdem spaßig. Es ist auch kein besonders langes Spiel, muss man sagen. Habe ich aber auch für 3,99 € ehrlich gesagt nicht erwartet. Man kann da sicherlich auch ein, vielleicht zwei Stunden Spaß mit haben. Ja, es gibt halt nicht unendlich Level und die Level sind natürlich immer gleich aufgebaut, so dass man irgendwann, hast du eben ja auch schon mal angemerkt, die Sachen wahrscheinlich auswendig kann. Je besser man ist, desto mehr Punkte gibt es natürlich. Also ich weiß nicht, ob hier auch Zeit eine Rolle spielt. Auf jeden Fall kann man Fehler machen. Und für Fehler gibt es natürlich Punktabzüge. Und man kann sich auch Hilfe holen, wenn man ein gewisses Puzzle nach, ich glaube, 5 Versuchen noch nicht erfolgreich gelöst hat, dann kann man den Hilfeknopf aktivieren und kriegt dann schon mal einen Teil vorgeschlagen oder ein Teil wird dann schon mal platziert.
Ja.
Gibt aber auch wieder 250 Punkte Abzug.
Und nur mit einer gewissen Punktzahl kommst du ins nächste Level.
Ja, ins nächste Level noch nicht, aber in das abschließende, auf die abschließende Ebene ja, kommt man nur, wenn man, ich glaube, es sind 10.000 oder 11.000 Punkte gesammelt hat. Und das ist gar nicht so einfach. Da muss man dann schon ein paar Mal wahrscheinlich durchspielen. Beim ersten Mal wird man das kaum schaffen. Weil man muss natürlich schnell sein, weil die Teile fallen halt runter. Und warten ja nicht, bis du fertig überlegt hast, in welcher Reihenfolge die wie platziert werden. Ja, einfaches Spielprinzip, aber ich fand es trotzdem ganz, ganz nett. Und vor allen Dingen zu dem Preis kann man eigentlich nichts falsch machen.
Es gibt ja noch eine gewisse Motivation. Immer wenn man dann so eine Runde von 4 Durchgängen geschafft hat, baut sich in der Mitte des Spielfeldes ein Gebäude, eine Statue oder so auf.
Ja, genau.
Da ist man ganz gespannt, was dabei rauskommt und will mal weiterspielen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn man das noch nicht kennt, dann ist das sicherlich eine Motivation. Am Ende wird auch noch ein weiterer Extreme-Modus freigeschaltet. Den habe ich allerdings gar nicht ausprobiert. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann einfach nur schneller wird. Oder sowas. Vielleicht schneller oder vielleicht gibt es auch nochmal neue Level. Hätte ich vielleicht testen sollen. Okay. Ein neues Level glaube ich aber nicht für 3,99 €. Kann ich mir nicht vorstellen. Das war das Spiel dieser Woche. Und wir haben auch noch was aus der Retro-Ecke gekramt.
Das fand ich schön.
Ein sehr altes Spiel. Ein Spiel, was damals, glaube ich, sogar schon zum Release erschienen ist. Wenn nicht, dann kurz danach. Und zwar das Spiel Waddle Home.
Das trifft ziemlich genau.
Watschel nach Hause.
Ja.
Ja, es handelt von kleinen Pinguinen, die zum Mutterschiff geführt werden. Das sind scheinbar außerirdische Pinguine, die irgendwie hier gelandet sind oder sonst wo. Genau. Und oder vielleicht sind sie ja auf dem fremden Planeten, das kann natürlich sein. Und wollen wieder nach Hause, also zum Transferschiff, was auf die Erde fliegt. Das kann natürlich sein.
Ja. Spielt aber auch jetzt letztendlich.
Spielt eigentlich keine Rolle. Nee, es ist auch ein Rätsel. Also ja, hier ist es wirklich so ein Knobelspiel.
Aber Ziel ist es halt, die Pinguine vom Gefängnis zum Schiff zu bringen.
Es gibt halt diese tatsächlich diese Story, die erzählt wird zwischen den Leveln, immer nach einer gewissen Anzahl. Da kommen dann wieder so ein paar Bildchen, die einem die Geschichte erzählen. Ja, aber am Ende muss man sich das Ganze selbst zusammenreimen. Aber wie gesagt, ist unwichtig. Und ja, um die Pinguine dann zum Schiff zu geleiten, muss man natürlich den Weg ihnen zeigen. Die Pinguine laufen unentwegt geradeaus. Und wenn sie an eine Wand kommen, dann laufen sie im Uhrzeigersinn. Also immer nach rechts.
Biegen immer rechts ab, genau.
Biegen immer rechts ab und wenn keine Wand ist, dann fallen sie irgendwo runter. Wenn man Glück hat, ist dann unten drunter ein anderes Feld, was sie auffängt. Wenn man Pech hat, fallen sie in den Tod. Und ja, zudem gibt es dann Blöcke, die man beeinflussen kann, die man hoch und runter schieben kann, wo man dann selbst Wände praktisch erstellen kann.
Also im Prinzip, man kann ein künstliches Hindernis,
um sie umzuleiten, genau. Und so kann man dann immer ja, durch das Parcours. Aktivieren und Deaktivieren der Hindernisse kann man die Pinguine dann entsprechend umleiten. Und da muss man währenddessen noch Eier sammeln. Und ja, ideal ist es, wenn man alle Eier gesammelt hat und alle Pinguine zum Schiff geleitet hat. Später kommen dann noch Felder, die man gar nicht betreten sollte, hinzu und Gegner, die sich bewegen, die sich dann gegen den Uhrzeigersinn bewegen.
Ganz wichtig.
Ja, in derselben Geschwindigkeit und mit denselben Eigenschaften, aber halt entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Den sollte man dann auch aus dem Weg gehen. Ja.
Es macht richtig Spaß in VR. Ist wieder so ein Spiel, das sagte ich ja, was Virtual Reality nicht braucht, aber es bekommt einfach eine zusätzliche tolle Komponente. Man fände es nicht so knuffig, man fände es nicht so toll, es wäre nicht so spannend. Und man würde auch nicht so mitfiebern, fände ich jedenfalls, wenn es nur 2D am Bildschirm ist.
Ja, also es haben ja sehr, sehr viele Spiele, die nicht unbedingt VR bräuchten, aber sie halt doch besser machen.
Definitiv.
Auch hier wird mit dem DualShock gespielt. Das fandst du ja besonders schön. Der hat oben eine Antenne dran und so einen Pümpel und da kommt dann noch ein Laserstrahl raus. Und damit kann man dann auf die entsprechenden Objekte zielen. Also der Controller wird eingeblendet im Spiel und er wird auch getrackt. Und ja, man benutzt ihn im Prinzip wie so einen Move-Controller. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man den Move-Controller auch nutzen könnte. Habe ich nicht ausprobiert, aber wird sich ja theoretisch anbieten, auch bei dem Spiel.
Ja, doch, das ist richtig.
Ja.
Ja, zwei kleine, aber niedliche Spiele heute.
Auch das Spiel ist, glaube ich, nicht mehr so teuer. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Es war vor kurzem im Angebot, deswegen habe ich es überhaupt. Und ich kann ja noch mal gerade die Google-Maschine anwerfen. Dann wissen wir auch hier Bescheid. 9,99 Euro kostet es tatsächlich, ja. Im Angebot war es aber, glaube ich, für 3,99 oder sowas. Kommt aber sicherlich noch mal wieder. Okay.
Ja, an der Stelle können wir vielleicht noch mal auf unsere verschiedenen kommunikativen Verbindungsmöglichkeiten hinweisen. www.vrpodcast.de
Zum Beispiel.
Ja.
Da gibt es alles Mögliche zu entdecken. Das ist die Entdeckerseite. Und natürlich könnt ihr uns auch per Post kontaktieren, falls ihr kein Internet habt. Genau. Da gibt es auch die Adresse, leider aber nur auf der Seite, die werde ich jetzt nicht nennen. ganz so einfach wollen wir es euch nicht machen. Dann geht ihr in ein Internetcafé und schreibt euch die Adresse ab, um uns Schokolade zu schicken zum Beispiel.
Ja, dann haben wir natürlich noch eine Seite, wo man noch viel mehr entdecken kann.
Ja.
Also wir haben sie nicht, aber wir nutzen die Plattform, das Medium auch für unseren Podcast, beziehungsweise der Honey ganz intensiv natürlich.
www.psvrgamer.de. Da könnt ihr uns auch antreffen und andere Leute. Ich wollte gerade sagen, jede Menge andere Leute, aber ein paar andere Leute könnt ihr dort antreffen.
Noch ein paar.
Und stetig mehr. Ihr könnt natürlich zu den paar Leuten gehören und dafür sorgen, dass demnächst dort viele Leute oder vielleicht sogar Unmengen an Leuten anzutreffen sind, die sich über die PlayStation VR unterhalten. Und dort findet ihr natürlich auch immer aktuelle Angebote und aktuelle Tests, Testberichte, Videos von mir und so weiter. Ich habe auch wieder einige Videos gemacht letzte Woche, also könnt ihr auch nochmal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Aber alles das auch über vrpodcast.de zu finden oder halt über psvrgamer.de. So weit, ja. So gut.
wir sagen im Prinzip Danke dafür, dass ihr
uns hört.
Uns hört. Und ihr könnt halt auch Danke sagen, indem ihr auf den Danke sagen Button klickt auf unserer Seite und dann schaut man, was dann passiert. So.
Genau.
Ja, wir haben eine gute Stunde, Stunde 5 haben wir voll.
Ja, wir müssen jetzt auch leider Schluss machen.
Ja, ich muss noch ein bisschen arbeiten und deswegen müssen wir das Nachgespräch verschieben auf nachher. Viel nachher.
Ach so.
Nächste Woche.
Ja, wenn du noch unbedingt eins machen möchtest, dann machen wir das nächste Woche.
Ja. Genau,
machen wir nächste Woche das Nachgespräch doppelt so lang.
Genau. Also, bis dahin. An dieser Stelle sage ich Tschüss.
Tschüss.